Technik, die was trägt. Ingenieurkunst, die bewegt. IMG Cast, Technik in Aktion. Seid ihr bereit? Der Podcast geht jetzt los.
Herzlich willkommen zum Ingcast, dem Science Talk der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. In der neuen Folge des Kammer-Podcasts fragen wir uns, wann drucken wir unsere Häuser einfach selbst? Es geht also um den 3D-Druck von Gebäuden.
Dazu haben wir uns Robin Degen eingeladen, Chief Product Officer bei Carlos 3D, einem Startup, das sich genau darauf spezialisiert hat. Robin hat uns erklärt, wie der Gebäudedruck technisch funktioniert, was möglich ist und was eben nicht. Das führte uns zu größeren Fragen. Wird sich die Technologie auf der Fläche durchsetzen können? Was ändert sich für Bauingenieure? Und vor allem, was wird dann eigentlich aus Baukultur und architektonischer Vielfalt?
Die Folge ist extrem informativ und unterhaltsam, bündelt alles Wissen, das man braucht, um mitreden zu können und funktioniert optimal als Einstieg ins Thema. Also, los geht's. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Ingcast, zur neuen Folge des Podcasts von der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Hallo.
Hallo.
Live aus den Heiligen Podcast-Studios in Bad Cannstatt haben wir heute Robin Degen zu Gast. Hallo Robin, ich grüße dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Robin ist Chief Product Officer bei Carlos 3D. Und das Thema der heutigen Folge ist 3D-Druck von Häusern. Wir haben die Folge, wann drucken wir unsere Häuser einfach selbst genannt, Davina. Ein bisschen provokativ, weil ich glaube, dass jeder sich einfach mal ein Haus selber druckt. Da geht es schon noch um andere Dinge, auch einfach nur, ob das technisch möglich ist. Auch um Raumnutzung und so weiter. Aber letztlich läuft es ja darauf hinaus. Und wir wollen aber, bevor wir ins Thema starten, natürlich uns kurz oder Ihnen kurz Robin vorstellen. Robin, wir stellen unsere Gäste immer mit drei, bevor du nochmal so ein bisschen so vielleicht kurz erzählen kannst, was jetzt, wo du arbeitest, was Carlos 3D macht, stellen wir unsere Gäste gerne mit drei Fragen vor, um so einen kleinen Eindruck von dir als Person zu gewinnen. Die erste lautet, das wollte ich als Kind werden.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr klassische Frage. Ich habe leider auch nur die klassischen Antworten dabei. Von Fußballer bis zum Feuerwehrmann war irgendwann mal alles dabei. Allerdings haben meine Eltern damals ein Haus gebaut und als kleiner Bub war das für mich wahnsinnig interessant, das Ganze zu sehen. Habe das sehr stark verfolgt, dementsprechend Fußballer und dann dementsprechend aber auch Richtung Bau gehend, war schon mal damals der Scope.
Ja, okay.
Klingt gut.
Ich glaube, das ist der erste Gast, der schon wirklich als Kind dann das machen wollte, was dann später auch geworden ist, oder?
Ja, wobei auch der erste Gast, der die klassischen Berufswünsche hat, so wie man als Mädchen Prinzessin werden wollte oder so. Ne? So ist
ja,
doch bei Jungs
ja,
Feuerwehrmann.
Ach so, Fußballer, ja.
Feuerwehrmann, Fußballer. So.
Ja, ja. Pikante Zwischeninfo, ich wollte als Kind der Dinosaurierforscher werden.
Spannend. Sehr spannend.
Geil. Zweite Frage. Robin, so stellte ich mir zu Beginn meiner Laufbahn meinen Arbeitsalltag vor.
Bei mir war das ein fließender Übergang, würde ich sagen. Ich bin nämlich damals von meinem Abitur direkt zum dualen Studium gekommen. Das heißt, man hat 3 Monate Praxisphase bei einem Bauunternehmen, wo ich damals angefangen habe und auch gleichzeitig studiert. Das war dann dementsprechend interessant zu sehen, weil man tatsächlich wirklich das Arbeiten auf den Baustellen mitbekommen hat und gleichzeitig das ingenieurwissenschaftliche Denken. Dementsprechend war es bei mir eher so, dass ich schon eigentlich wusste, was auf mich zukommt.
Okay.
Nach dem dualen Studium war ich dann auch eine Weile in der Baubranche aktiv, habe dann aber auch gemerkt gehabt, dass mir das Ganze etwas zu konservativ ist, diese klassische Bauleitung, den Job, den es vor 100 Jahren quasi noch gibt. Und das war auch so der Auslöser zu sagen, ich mache nochmal weiter, gehe in den Innovationsbereich und möchte einfach die Branche ein Stück weit revolutionieren und neue Methoden und Innovationen in die Branche zurückzubringen.
Ich hatte ehrlich gesagt, als ich diese Frage, als diese Fragen geschrieben habe, hatte ich gehofft, dass auf diese Frage immer so total, weißt du, so Geschichten von so einem Sinneswandel kommen irgendwie. Dass man sich so alles so ganz anders vorgestellt hat, aber das passiert. Meistens sagen die, unsere Gäste sagen, ja, das ist eigentlich genauso, wie es heute auch ist, habe ich es mir auch vorgestellt.
Hattest da schon voll das geile Storytelling.
Ja, genau. Ich dachte halt, weißt du, das ist dann immer so ganz krasse Geschichten, dass ich habe mir alles ganz anders vorgestellt. Okay, und Robin, diese Errungenschaft bzw. dieses bahnbrechende Projekt meiner Branche fasziniert mich bis heute. Was würdest du dann nennen?
Muss ich ehrlich gestehen, habe ich lange überlegt, ja. Das ist für mich so ein Thema, wo man generell sagt, ist natürlich cool, wenn Menschen irgendwie wohnen können, wenn es Infrastrukturprojekte gibt und es auch wirklich live zu sehen. Dann kam irgendwie so eine Erinnerung nach Panama zurück. Ich war in Panama und war unterwegs reisen und habe dann mehr oder weniger zufällig auch den Panama-Kanal besucht. Mhm. Die waren damals im Umbau. Und das fand ich wahnsinnig interessant zu sehen, wie die Schleusen da gebaut werden. Großes Infrastrukturprojekt, wo man auch wirklich sieht, dass es Menschen verbindet, Arbeitsplätze schafft und irgendwie auch wahnsinnige Dimensionen zum Gutachten gibt. Das würde ich sagen, ist ein cooles Projekt, was man mal gerne so gesehen haben sollte. Jetzt hier aus der Region kommen bzw. hier leben, ist natürlich der S21 die Baustelle und wirklich beeindruckend. Ich war jetzt zweimal da. Ich weiß die ganze Diskussion, was Zeit und Geld angeht, aber rein optisch ist es wirklich beeindruckend, das Ganze zu sehen.
Hast du dann da so eine Führung mitgemacht?
Genau, ja.
Ah ja, das haben wir doch auch schon gemacht, wie toll. Ja. Ich fand es auch wahnsinnig beeindruckend.
Also ich glaube ja wirklich auch, dass die unterirdische Bahnhofshalle, dass die, wenn die fertig ist, optisch, ästhetisch wirklich extrem beeindruckend sein wird.
Das glaube ich auch. Also ich bin mir auch echt sicher, dass da weltweit Leute kommen werden, um die einfach nur diese Bahnhofshalle zu besichtigen.
Glaube ich auch.
Schon der Hammer ist, muss man echt sagen.
Ja, voll.
Wenn sie dann mal fertig ist, das muss ich jetzt noch dazu fügen.
Audio-Kommentar, wir nehmen den Podcast auf Anfang des Jahres 2025. Also, genau, Robin, bevor wir jetzt wirklich uns mit diesen gedruckten Häusern beschäftigen, erklär doch mal ganz kurz, was jetzt dein Beruf ist. Also wer ist Carlos 3D oder was ist jetzt deine Aufgabe? Warum weißt du alles über gedruckte Häuser?
Ob ich alles weiß, wird sich jetzt, glaube ich, im Laufe der Folge herausstellen. Aber grundlegend ist Carlos 3D eine Tochterfirma bzw. ein Spin-off von der Firma Putzmeister. Putzmeister ist hier im Schwäbischen, im Eichtal ansässig. Ist ein Baumaschinenhersteller, weltweit führend im Bereich der Betonpumpen und Pumpmechanismen. Und damals haben wir uns vor 6-7 Jahren gedacht, es ist interessant, in die Richtung 3D-Druck zu gehen. 3D-Druck kann man sich aus dem klassischen Kunststoffbereich vorstellen, wie das Ganze funktionieren kann. Und wir als Carlos sind quasi eine Ausgründung und seit einem halben Jahr dann auch separat aktiv von der Firma Carlos.
Ach, so frisch seid ihr quasi.
Genau.
Ach, also, Wahnsinn. Okay, cool.
Wie gesagt, der 3D-Druck ist schon länger in der Branche aktiv. Wir machen das als Putzmeister schon sehr lange. Aber diese aktive Gründung vom Maschinenbauer, das Konzept hinzuentwickeln, dass man wirklich auch Baustellen umsetzt, Häuser und Projekte realisiert, das haben wir uns vor einem halben Jahr diesen Schritt bewusst gemacht, das Ganze auch als separate Firma aufzustellen. Ihr wisst es ja logischerweise, bei Baustellen hat man natürlich auch Richtung Vergabeprozess, andere Thematiken. Mhm. Und als Maschinenbauer ist es dementsprechend super spannend, auch eine eigene Firma drauf zu bauen.
Vielleicht noch kleiner Side-Fact zu Robin. Er kennt sich super aus im Bauen, weil er ist studierter Bauingenieur und hat dann noch ein Studium draufgesattelt mit Wirtschaftsingenieurwesen, richtig?
Genau, der Master war dann in Mannheim und vor allem vertiefend Richtung Innovationsmanagement und im Endeffekt auch von Scale-Up von Geschäftsmodellen.
Perfekt.
Okay, super. Robin, ich saß mal bei einer Veranstaltung und da hast du... Und ich habe so das Programm durchgeguckt und dann kamst du und ich habe gesehen, okay, jetzt geht es um 3D-Druck von Häusern. Und ich fand es super spannend, weil ich gar nicht wusste, was es überhaupt sein soll. Weil wenn man jetzt damit nicht so viel zu tun hat, dann fragt man sich ja immer so ganz naiv irgendwie, hey, aber wie kann man denn ein Haus drucken?
Vor allem so klein. Ne? Also ich denke da immer so, so ein Drucker, ne? Stellen wir uns mal so ein klassisches Druckergerät vor.
Genau.
Also wie soll das denn so groß werden? Da kommt doch nur so was Kleines
genau,
raus.
Genau, also das Drucken ist ja eine 2D-Technologie. Und wie kann ein räumliches Objekt gedruckt werden? Und dann, als du angefangen hast damals, also du hast einen fantastischen Vortrag gehalten, ist mir ziemlich schnell aufgefallen, okay, der Begriff 3D-Druck trifft es ja eigentlich nicht so wirklich, oder? Kannst du jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt auch, denen es so geht wie uns, nochmal erklären, was, also wirklich total, wenn man gar nichts weiß, was heißt das überhaupt? Weil eigentlich wird das ja nicht gedruckt. So, das ist, oder?
Ja, ist eine absolut berechtigte Frage. Und wir kriegen das auch viel, wenn wir in die Erstgespräche mit potenziellen Kunden und Partnern reingehen. Die stellen sich klassisch vor wie so ein architektonisches Modell, ja, das irgendwie im ganz kleinen Format handgroßen Objekt gedruckt wird aus Plastik oder einem anderen Kunststoff, wo sich dann die Architekten vorstellen können, wie Menschen darin leben können. Das ist auch 3D-Druck und ist auch sicherlich die Ursprungsform des 3D-Drucks. Wir machen das Ganze nur eben wirklich in Lebensgröße. Also wir stellen Objekte her, die bewohnbar sind. Das letzte Objekt war jetzt ein 6-Familienhaus. Es gibt da ganz viele verschiedene Technologien. Man kennt diese, glaube ich, die klassischen KUKA-ABB-Roboter, die in Industriehallen stehen. Die sind eher in Richtung des architektonischen Bauens geeignet. Da werden dann Stühle, Tische, Büromöbel hergestellt, meistens aus einem ganz feinen Zement-Mörtel-Gemisch. Das Ganze gibt es auch ein Stück größer. Wenn man diese Kunststoff-3D-Drucker kennt, die sind auf so Portalen meistens gebaut, die dann einen Kunststoff extruieren. Die kann man sich auch so vorstellen, dass dieses Portalsystem außerhalb von einem Haus quasi hingestellt wird, mit einem sehr aufwendigen Aufbau- und Abbauprozess. Und dann wird dort quasi systematisch das Haus gedruckt. Hausdruck, zu deiner Frage zurückkommend, heißt, man legt quasi einzelne Schichten von einem Mörtel oder von einem Beton auf der Baustelle zielgenau ab, mit gewissen Vor- und Nachteilen. Und das ist so dieses Idee des 3D-Druckens.
Mhm. Und das macht der Sohn, auch damit man sich das, also man kann sich das vielleicht, glaube ich, nicht so gut vorstellen, wenn man es jetzt nur hört. Das ist ja so ein Roboter, der so eine flache Ausspritzdüse hat.
Genau.
Und der fährt dann immer in der Form des Grundrisses des Hauses, fährt er quasi umher und legt halt eine Betonschicht auf die anderen. Und es ist dann quasi wie eine riesengroße Schnecke,
ja.
Schlange, Schneckennudel, die man so aufeinander legt, oder?
Genau, also man kann da schon so sagen, die Kollegen bei uns, die Maschine bedienen, die haben den Vorteil, den größten Roboter der Welt bedienen zu dürfen. Ja?
Mhm.
Effektiv haben wir jetzt 26 Meter Reichweite und man kann sich das wie so einen mobilen Kran vorstellen. Wir geben vorher vor, wo die Maschine fährt und die Maschine fährt automatisiert diesen Wandquerschnitt des Gebäudes ab. Ja?
Ach so, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte immer, da kommen so einzelne Platten quasi raus und die muss man dann aber auch noch zusammenschrauben. Aber das muss man dann ja gar nicht.
Nee, genau, das ist jetzt bei uns, was wir als Putzmeister entwickelt haben, so die Kernidee. Wir fahren auf die Baustelle raus. Es kommt ganz, ganz konventionell dein Beton, den man normalerweise auf jeder Baustelle hat, auf die Baustelle und unsere Maschine macht automatisiertes Gebäude.
Aber ohne Keller.
Genau, ohne Keller. Wir legen aktuell meistens ab der Bodenplatte los und drucken dann, das ist auch eine Frage, die sehr häufig kommt, nur in Anführungsstrichen die Wände. Ja, also Decken und Dächer beispielsweise werden ja auch klassisch aus anderen Baumethoden hergestellt. Da gibt es einen Holzbau, gibt es auch Fertigteilelemente. Wir fokussieren uns gerade sehr stark auf den Wandbau.
Also Wand, das heißt Außenwände, aber auch die Zimmerwände.
Genau, das hängt davon ab, was man eine Zimmerwand man haben möchte.
Mhm.
Wir haben meistens, drucken wir dann auch das Treppenhaus beispielsweise mit oder die Wohnungstrennwände. Man kann auch Trockenbauwände oder könnte man dementsprechend auch drucken. Ist immer eine Frage, was man später nutzen möchte. Ich weiß nicht, ob einer von euch beide ein Haus gebaut hat oder mal renoviert hat.
Ja, wir renovieren gerade, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Das ist eine sehr, 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 sehr spannende Aufgabe.
Ja.
Und dann weiß es, glaube ich, am besten, man muss sich natürlich voll überlegen, was möchte ich mit dieser Wand machen? Muss die lastabtragend sein? Ist die eben nicht lastabtragend? Möchte ich beispielsweise viel Lüftung, Sanitärheizung drin haben oder eine Küche anschließen? Da gibt es gewisse Kriterien, die natürlich dann für konventionelle Bauarten sprechen, aber auch für den 3D-Druck sprechen.
Okay, das heißt, das Dach und so, das kommt ganz normal vom Dachdecker,
genau.
Oder? Ja. Ah, okay.
Und dann hat man quasi schon irgendwie eine massive Betonwand als Hauswand. Eigentlich, der Unterschied ist dann eher, dass es nicht eine Platte, sag ich mal, ist, sondern ganz viele kleine aufeinanderliegende Schichten.
Genau. Also man kann das wirklich sehr konventionell mit dem klassischen 3D-Druck aus Kunststoff vergleichen. Wenn man sich so ein Kunststoffobjekt anschaut, sind es auch ganz feine Rillen. Die haben keine komplett gerade Oberfläche. Ähnlich sieht es auch mit Beton aus. Je nachdem, welches System man druckt, sind die Schichten zwischen 15 und 30 Zentimeter breit. So ist es bei uns.
Wahnsinn.
Das Ganze gibt es aber auch sehr klein. Ja, also im Bereich von 2-3 Zentimetern. Und dementsprechend gibt es da ganz verschiedene Oberflächen und verschiedene Wandstrukturen, die auch wirklich hergestellt werden.
Und sag mal, wie lang braucht denn da so ein Roboter, bis der, ich sag jetzt mal, so ein Sechsfamilienhaus da hochgezogen hat?
Das ist super unterschiedlich, je nachdem, was ich drucken möchte, was für ein System ich nutze. Wir haben jetzt in der Nähe von Ulm ein Objekt gedruckt, ein Sechsfamilienhaus. Mhm. Und da haben wir für die erste Etage 3 Arbeitstage gebraucht und für die zweite Etage 4 Arbeitstage.
Also in der Woche steht das Ding.
Genau, also wir sind da jetzt schon schneller als die konventionellen Baumethoden mit dem 3D-Druck. Was man natürlich berücksichtigen muss in der Bauindustrie, es ist jedes Gewerk, wenn du gerade renovierst, merkst du das. Du hast einen Elektriker, mit dem du abstimmen musst, du hast einen Fensterbauer.
Ja.
Du hast in dem Fall jemanden, der die Türen einbaut oder auch die Decken einlegt. Das heißt, es ist halt der Bauprojektplan ist wahnsinnig abhängig von ganz vielen vergleichsweise kleinen Playern, die dementsprechend dann halt auch sehr gut koordiniert sein müssen, ja. Also wenn wir jetzt beispielsweise ein Gebäude sehr schnell drucken, aber dafür der Fensterbauer länger braucht, gewinnt man auf die Gesamtzeit des Objektes nichts.
Und sag mal, wie ist es mit der Statik? Weil das habe ich mich so ein bisschen, als du dieses Video gezeigt hattest, wo der Roboter dann diese Schichten aufträgt, gefragt, passiert es dann nicht irgendwann, dass dann die eine Schicht mehr so seitlich runterflutscht irgendwie und dann halten ja die oben drauf dann auch nicht mehr richtig? Und
ja. Also wir sind, wie gesagt, schon lange am Drucken und natürlich hatten wir das in ganz frühen Tagen, dass dann einzelne Wände nicht funktioniert haben, beispielsweise das Material nicht gepasst hat oder der Roboter in falsche Richtung gefahren ist. In der letzten Zeit ist das gar nicht vorgekommen. Es ist auch bei uns klassisch so, dass wir in Deutschland ein sehr strenges Bauregulatorium haben. Wenn wir Objekte bauen, lassen wir das Ganze begleiten, gutachterlich von Universitäten. In dem Fall jetzt in Karlsruhe, die das Ganze begleiten. Und danach wird das ganze Objekt auch nochmal klassisch vermessen. Es wird im Endeffekt eine Nachkontrolle gemacht, wie statisch tragen ist dieses Gebäude, ob alle Anforderungen erfüllt werden sind. Und dafür haben wir auch einen sehr langen Zulassungsprozess durchlaufen. Mhm. Wir haben Wände gedruckt, die dann durch ganz Deutschland chauffiert zu verschiedenen Prüfstellen, die nach Feuerfestigkeit prüfen lassen, auf die Tragfähigkeit prüfen lassen und arbeiten da auch sehr eng mit Bauzulassungsbehörden zusammen, lokal in Baden-Württemberg, in Bayern, aber auch dann auf der nationalen Ebene, sodass wir dann einfach sicherstellen können, dass das Objekt auch tragfähig ist und Einzelschichten dementsprechend nicht runterrutschen.
Und das heißt, also wie muss man sich das vorstellen? Da sitzt einer, der programmiert diesen Roboter.
Genau.
Sagt dem Außenwand 12,3 Meter, was auch immer. Und dann wird es einmal programmiert und dann legt dieses Ding los. Und dann brauche ich eine Person, die den überwacht.
Genau. Also der erste Schritt ist wahnsinnig wichtig und ich glaube, der ist auch für die Branche in Deutschland oder in die Baubranche sehr wichtig. Die Baubranche ist eine sehr konventive Branche. Das wissen, glaube ich, alle, die so mal irgendwie ein bisschen auf einer Baustelle waren, die sich auch die Statistiken angeschaut haben. Wir sind die unproduktivste Branche, die es in Deutschland gibt. Vor allem, wenn man die Steigerung der letzten 50 Jahre anschaut. Ja, im Bereich Mining und Agriculture wurde viel gemacht. Da wurde viel
definiere unproduktiv.
Das kann man ganz gut messen. Und zwar am BIP pro Stunde, was quasi produktiv auf der Baustelle erzeugt wird. Mhm. Und das ist seit 1950 gleichbleibend beziehungsweise sogar rückläufig im Bauindustrie. Okay. Automotive beispielsweise hat sich verdoppelt. Natürlich durch viele Robotiksysteme, die dann eingesetzt werden. Und die Baubranche ist, man muss es leider jedes Mal wiederholen, genau gleich wie vor 100 Jahren. Wenn ich auf eine Baustelle heute laufe, ist es genau das Gleiche. Und durch die, sag mal, sehr aufwendigen Zulassungsbehörden, in Kombination damit, dass wenig Menschen auf der Baustelle heute arbeiten wollen, ist kein attraktiver Job mehr, ist dementsprechend auch das, sag mal, das Fachkräfteniveau auch gesunken und es wird weniger aktiv gearbeitet auf den Baustellen. Und was du gerade angesprochen hast, ist quasi die Planung. Und dieser Planungsschritt, der ist teilweise immer noch wirklich 2D. Und es ist unvorstellbar, wenn man aus einer anderen ingenieurswissenschaftlichen Disziplin kommt, dass Baustellen teilweise noch 2D geplant werden. Ja, also mein Haus plane ich dann oder gibt es Menschen, die das noch 2D planen. Wir brauchen zwingend ein digitales Gebäudemodell. Das heißt, unser Gebäude muss im Vorfeld 3D geplant sein. Bei den Großprojekten wie beispielsweise Stuttgart 21 ist es gang und gäbe, dass 3D geplant wird. Aber wir brauchen das auch für den Hausbau und für den Mehrfamilienhausbau. Das hilft uns aber auch nicht mit dem 3D-Druck, sondern über alle Disziplinen hinweg. Ich weiß später, wo mein Fenster reinkommt. Der Elektriker weiß exakt, wo er seine Leitungen anschließen kann. Ich kann im Vorfeld prüfen, ob es irgendwelche Kollisionen zwischen einem Fenster und einer Leitung beispielsweise gibt. Und ich muss nachher weniger auf der Baustelle tun. Dementsprechend brauchen wir eine sehr gute digitale Vorplanung. Und in diesem Planungsmodell, das machen wir aktuell selber, dieses Planungsmodell.
Das ist BIM.
Genau, ist ein Extrud aus dem BIM, also im BIM wird quasi geplant. Wir nehmen uns dann diese Gebäudekontur und machen einen Schritt, den man klassisch im 3D-Druck mit Kunststoff als Slicing und Pfadplanung, also Pathing, bezeichnet. Das Gebäudemodell wird in einzelne Schichten unterteilt, gesliced, also heruntergeschritten. Und diese Schichten werden in eine druckbare und sinnvolle Reihenfolge gebracht. Ja, also wir überlegen uns, was drucke ich zuerst, die Außenwand, die Innenwand, zuerst den Sturz oder eine Ecke.
Also wenn ich da ganz kurz reinschneide, wenn wir jetzt mal so diesen ganzen Entstehungsprozess, sag ich mal, chronologisch durchgehen. Es geht schon normal, konventionell los mit einer planenden Instanz, die das Haus quasi so eine Art Rendering, 3D-Modell und so weiter erstellt. Genau. Und dann gibt er das weiter an euch oder was?
Genau, also ich habe ganz normal einen Architekt, der ein Gebäude plant.
Oder ein Ingenieur.
Ja. Je früher man dabei ist als Firma, die das Ganze auch baut, desto vorteilhafter ist das Ganze. Man kann natürlich dann auch produktionsseitig Anpassungen reingeben, Ideen reingeben, wie man baustellenseitig besser agieren kann. Und wenn dann dieses digitale Gebäudemodell von einem Ingenieur oder von einem Architekten bei uns ist, beginnen wir quasi dieses Gebäude runter zu slicen, also in einzelne Schichten zu unterteilen und diese Schichten in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Es ist natürlich beim normalen Hausbau oder Mehrfamilienhausbau auch immer so, dass es andere Methoden des Bauens gibt. Beispielsweise muss jetzt hier noch eine stahlbewehrte Wand stehen oder hier muss aus irgendwelchen Gründen ein Mauerwerk stehen. Man muss sich dann dementsprechend auch abstimmen, wer zu welcher Reihenfolge macht welches Gewerk. Das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, dass man wirklich Technologien, die neu entwickelt sind, wie der 3D-Druck, in diesen Baustellenprozess integrieren kann, dass das Ganze auch sinnhaftig und logisch auf der Baustelle fungieren kann.
Und vom Material ist es Beton, also klassischer Betonbau eigentlich.
Genau.
Und wenn ihr jetzt also zum Beispiel so eine Außenwand stellt. Mhm. Und da ist schon klar, der Elektroplaner hat es vorgesehen, hier müssen die Leitungen rein für, keine Ahnung, was auch immer. Da müssen ja immer solche Schlitze in die Wände. Wird es dann schon berücksichtigt oder muss man die dann nachträglich noch einfügen?
Mhm. Heißen die in der Fachsprache Schlitze?
Ja. Ich glaube schon.
Tatsächlich,
oder?
Ja. Also absolut, ja. Da merkt man, dass
hier,
du
wieder,
denn
das ist schon wieder so.
Nee, das ist absolut die richtige Bezeichnung.
Ich habe dich überführt.
Hey, ich bin da gerade voll drin im Game, ja. Wirklich.
Ja, und dann weißt du auch, dass es Schlitze ziehen händisch in Beton gar keinen Spaß macht.
Genau,
ja.
Wahnsinnig aufwendig. Wir haben nämlich einen Betonbunker quasi jetzt gekauft, ne? Und wir,
ja, aber müsst ihr noch Schlitze ziehen, wenn ihr das Haus ja, nur saniert?
Natürlich.
Ach so. Irgendwie müssen die Leitungen da rein, ja?
Richtig. Also irgendwie müssen die Leitungen da rein und mein Mann wirklich, der kommt schweißgebadet jeden Abend von dieser Baustelle zurück, weil der einfach sagt, das ist so ein, das piepen wir jetzt Geschäft, weil du das halt, ja, wie du sagst, händisch da reinziehen musst, über, das ist ja kilometerlange Leitungen kommen da rein. Okay. Deswegen, das wäre ja so eine richtig sinnvolle.
Absolut. Und dafür ist es natürlich wichtig, wenn ich ein Haus neu baue, dass ich weiß, wo was ist. Ja? Yeah. Also eine Elektroleitung macht nur Sinn, wenn am Ende irgendwas ist, wo man auch anschließen kann. Dementsprechend ist es super sinnvoll, wenn man im Vorfeld das Gebäude detailliert plant und dann auch schon weiß, wo Leitungen, Schlitze beispielsweise zu verlegen sind. Wir arbeiten mit Beton, sind auch die Einzigen, die das tun. Und der Beton, den wir verarbeiten, der hat den Vorteil, dass er noch 2 Stunden danach sehr gut zu bearbeiten ist. Das heißt, wir springen quasi die Schichten auf die Position, wo sie hin müssen, bauen die Wände. Und zum einen kann man aktuell sehr gut händisch nacharbeiten, wo der Beton noch nicht hart ist. Du musst dann nicht Schlitze mit einem großen Gerät machen, sondern kannst es händisch tun. Zum anderen kann unser Druckkopf auch gewisse Verstellmechanismen, wo wir dann auch bewusst quasi den Querschnitt reduzieren können und wissen, hier liegt ein Schlitz, der jetzt horizontal oder vertikal geht und können den dann auch automatisiert vorsehen.
Ah, das ist ja super.
Genau.
Und sag mal, wie groß ist dieser Roboter? Ich habe so gar keine räumliche Vorstellung von
dem. Ist auch wahnsinnig schwierig, weil man kennt eben nur diese klassischen kleinen Kunststoffroboter. Man kennt vielleicht Autobetonpumpen, wo jetzt Putzmeister auch der Weltmarktführer dafür ist. Die gibt es mit einer Reichweite bis zu 70 Metern. Was wir aktuell nutzen, sind Maschinen, da haben wir jetzt 4 Stück gebaut mit einer Reichweite von 26 Metern. Das heißt, so ein Objekt in dem Bereich 20 mal 20 Metern als Grundfläche bis zu 3, teilweise auch 4 Etagen, ist im druckbaren Bereich. Aktuell, ohne dass wir die Maschine verstellen müssen. Wenn wir sagen, wir haben größere Hallen oder größere Anwendungen, kann es sein, dass man beispielsweise einen Teil einer Etage zuerst druckt, dann die Maschine umplatziert und den zweiten Teil des Gebäudes anschließend druckt.
Das heißt, dieser Arm von diesem Roboter ist 26 Meter lang?
Ja.
Mhm.
Und der kann dann, also man muss, der druckt dann, wenn das länger oder umfangreicher ist, dann druckt der nur den einen Teil, dann verstellt man ihn und dann drückt er.
Exakt,
den anderen.
So würden wir das machen. Okay. Da würden wir quasi in mehrere Bauabschnitte einfach aufteilen. Ja. Das ist auch eine klassische, konventionelle Bauweise, dass man sagt, ich mache jetzt Abschnitt A und anschließend Abschnitt B.
Ja, okay. Das wäre auch gut, wenn der einfach mitlaufen könnte, oder? Also wenn der dann auch so.
Es gibt Systeme, die auf Schienen sitzen. Die haben natürlich dann den riesen Nachteil, diese Schienen und diese Portale müssen vor Ort gebracht werden, die müssen ausnivelliert werden, aufgebaut werden. Ja. Unsere Maschine ist, wenn man die aufbaut, innerhalb von 1,5 Stunden druckbereit. Das heißt, wir können da relativ schnell und auch die Location wechseln.
Okay. Und wenn wir jetzt diesen Vorgang chronologisch noch abschließen wollen, also die planende Instanz hat geplant, ihr habt das irgendwie so aufgeteilt in so Schichten. Stelle ich mir das irgendwie zu kompliziert vor, oder wie erfolgt denn die Schnittstelle zu diesem Roboter? Übergebt ihr dem nur so einen Plan und dann macht der das einfach, druckt der irgendwas, oder?
Exakt so, wie du das beschreibst. Okay. Wir übergeben nicht physisch, also es ist kein USB-Stick, den man da reinsteckt und los geht's. Das Ganze ist natürlich dann digital, also wir haben dann eine Plattform, ein Interface, wo wir dann den G-Code, so nennt sich dieses ganze Modell, wo wir quasi die einzelnen Schichten eingezeichnet haben, aus der Cloud abrufen können auf die Maschine. Das macht der Maschinenbediener. Und der Maschinenbediener drückt dann den Startknopf und ab dann ist dieser Prozess automatisiert.
Okay.
Es ist trotzdem super wichtig, dass man einen sehr erfahrenen, guten Maschinenbediener hat, um dann eingreifen zu können. Wir sind in der Entwicklungsphase, 3D-Druck ist noch nicht sonderlich verbreitet, man muss da mal korrigieren, man muss auch mal die Höhe beispielsweise des Druckstranges verstellen können und der Bediener hat zu jeder Zeit auch die Möglichkeit, dann auch auf Pause oder auf den Not auszudrücken, falls irgendwas Kritisches passieren sollte. Das ist natürlich immer wichtig, dass man auch noch als Person den ganzen Prozess überwacht und nicht parallel irgendwie ein Bier trinken geht, sondern aktiv bei der Baustelle dabei bleibt. Mhm. Ja.
Obwohl das auch gerade cool wäre, wenn man dann Kaffee trinken geht und dann kommt man zurück und dann ist das Haus einfach getrunken.
Das ist die Wunschvorstellung. Wobei, allein wenn man nur eine Person da braucht, ja, ich meine, wie viele Personen sind da sonst auf dem Bau beschäftigt, wenn du irgendwie so ein Haus hochziehst, dann ist das ja schon eine wahnsinnige Erleichterung.
Stimme ich dir absolut zu und ich rede jetzt gerade von einer Wunschvorstellung. Bei unserem letzten Projekt ist es natürlich dann so, dass wir einen Maschinendiener haben, der die Maschine bedient. Außenrum haben wir dann schon nochmal ein bis zwei Leute, die bauunterstützend agieren, die dann eben diese Schlitze reinmachen, beispielsweise Öffnungen händisch ausschneiden oder auch mal einzelne Lagen, die nicht optisch perfekt aussehen, nachbearbeiten. Das heißt, aktuell haben wir ein Druckteam von ungefähr 3 Leuten. Wenn ich ganz ehrlich bin, sind für uns Projekte in der Branche im 3D-Druck noch relativ neu. Dementsprechend haben wir auch super viele Gäste meistens auf den Baustellen drauf und haben Ingenieure draußen, die das Ganze einfach mal sehen wollen. Und wir haben eigentlich nie unter 10 Leute auf den Baustellen, von denen effektiv aber 3 arbeiten.
Ach, ich würde mir das auch mal anschauen.
Bist gerne eingeladen.
Eine Führung machen, oder?
Super gerne, ja.
Oh, das klingt gut. Also es hört sich ja jetzt alles super vielversprechend an, Robin. Aber gibt es denn auch so richtige Herausforderungen, wo du sagst so, boah, da ist irgendwie noch Sand im Getriebe, da muss man nochmal ran?
Ja, absolut. Und das ist auch genau unser Job in der Branche, das Ganze transparent zu gestalten und dass man auch wirklich die positiven Seiten des 3D-Drucks aufzeigen kann. Gleichzeitig aber nicht vergisst, welche Herausforderungen da noch sind. Zum einen gibt es natürlich die maschinen- und prozessseitigen Herausforderungen. Wir müssen natürlich die Genauigkeit hinbekommen, sodass wir wirklich danach eine Oberfläche haben, die dann auch sehr gut aussieht und wirklich schon quasi als Sichtbeton agieren kann. Das ist Thema Nummer 1. Thema Nummer 2 ist es, dass wir auch materialseitig besser werden müssen. Beton ist ein Medium, was schon seit Jahrhunderten genutzt wird. Es wird immer gleich produziert. Es ist auch nicht sonderlich viel, meistens nicht viel Liebe im Detail. Es ist einfach ein Massenmedium, was sehr günstig produziert wird und dementsprechend auch ökologisch nicht gerade wirklich nachhaltig ist. Ja. Mhm. Dementsprechend ist da schon unsere Herausforderung auch, dass wir bewusst mit den Materialherstellern, wir entwickeln das Material meist nicht selber, sondern geben so eine gewisse Richtlinie vor, mit denen bewusst in Dialog gehen und Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Beton quasi stellen zu können. Und das dritte Thema, was uns in Deutschland gefühlsmäßig dann noch stark treffen wird, ist das Thema der Zulassung. Wir haben jetzt 3 Gebäude hier in Deutschland gedruckt. Die sind auch alle jeweils mit den lokalen Behörden, das war jetzt Baden-Württemberg und Bayern, zugelassen. Aber sowas Ganzes in eine DIN-Norm zu überführen, beziehungsweise eine generelle Zulassung zu bekommen für neuartige Bausysteme. Zum einen sind wir in Deutschland in einem stark regulierten Markt. Zum anderen ist der Bau auch eine Branche, der einen gewissen Vorlauf braucht. Und wenn man natürlich auch als Endverbraucher in einem Haus leben möchte, was schon gewisse Prüfzyklen hinter sich hat, ist es auch völlig legitim. Aber die Zulassung ist natürlich ein Thema, was uns gerade sehr beschäftigt, wo wir auch im starken Austausch sind mit den nationalen und regionalen Behörden, dass wir diesen Prozess da einfach beschleunigen können. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, der Bau ist nicht gerade wirklich innovativ und so eine Neuheit wie den 3D-Druck muss man da wirklich erstmal reinbekommen, in die Köpfe reinbekommen und dann wirklich auch alle Player in der Industrie dahin zu bekommen, an einem neuen Strang zu ziehen. Ja.
Ich hätte noch eine ganz wichtige Frage.
Bitte.
Okay, oh Gott.
Was kostet der Spaß?
Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage.
Spielt Geld für dich eine Rolle oder wie?
Es kommt natürlich darauf an, was du möchtest, ja. Ich hatte gerade das Thema der Zulassungen und aktuell ist der größte Batzen, den wir haben, ist das Thema Zulassung. Ja. Okay. Also uns kostet effektiv die Zulassung bei so einem Objekt deutlich mehr als eigentlich Objekt gerade. Ja. Wenn wir jetzt dieses Beispielsobjekt nehmen, was ich vorhin beschrieben habe, sehen wir da wirklich auf den Baustellenseiten etwas teurer noch als die konventionelle Mauermethode, aber schon sehr, sehr, sehr nah dran an den Kosten und sind uns sicher, dass wir dieses Jahr da mindestens kostengleich sind.
Okay.
Ich habe jetzt bewusst diesen Block der Zulassungen ausgeblendet, weil das wirklich der große Batzen ist, dass man dann auch durchgängig einen Statiker vor Ort hat oder auch einen Gutachter vor Ort hat. Das ist, glaube ich, so gerade dieses Thema, was wir in den Köpfen noch switchen müssen.
Mhm. Ist das, weil ich höre jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es ist irgendwie zeitgeistig, vielleicht war es auch Zufall, aber ich habe dieses Thema innovationsfeindliche Überregulierung, da war ich jetzt in letzter Zeit öfter mal konfrontiert und am Freitag zum Beispiel hatten wir auch den Vergabetag und da war das auch immer wieder Thema. Und auch in unserem anderen Podcast, dem Holzbau-Podcast, haben wir immer wieder Gäste, die sagen, auch so im Holzbau, diese ganzen DIN-Normen und so, das ist Deutschland ist mittlerweile halt irgendwie eine innovationsfeindliche Baukultur.
Die sind einfach maximal überreguliert, ne?
Ja. Lass uns da nochmal ganz kurz bleiben. Was ist jetzt die Herausforderung bei dieser ganzen Regulierungssache im Beton-3D-Druck? Warum ist das auch so teuer?
Ja, man muss ganz klar sagen, also wir nutzen einen normalen Beton. Das ist konventionell, der ist genormt. Was wir aber nicht machen, ist eine konventionelle Bauart zu nutzen. Es ist eine neue Bauart. Mhm. Und in Deutschland gibt es eine Bauartgenehmigung. Ja. Mhm. Und die kann man lokal für einzelne Projekte erwirken. Das haben wir jetzt gemacht. Sogenannte Zulassungen im Einzelfall oder vorhabenbezogene Bauartgenehmigungen. Die haben wir für die einzelnen Projekte bekommen. Das Ganze aber standardisiert hinzubekommen, ist ein wahnsinnig kompliziertes Prozedere in Deutschland. Man muss dann dementsprechend mit der deutschen Baubehörde da zusammenarbeiten und dann auch nachprüfen, dass in einzelnen Regionen in ganz Deutschland zu gewissen Lastfällen ein einheitliches System vorhanden ist. Ja, und das ist ein Prozess, der einfach lange geht. Mhm. Wenn man das Ganze mit Amerika vergleicht, da war ich letztes Jahr und habe mir den Marktführer im 3D-Druckbereich angeschaut. Da gibt es so ein
Texaner, ne?
Genau, gibt es ja. eine Enklave in Texas in der Nähe von Austin. Mhm. Da gibt es quasi in der Region.
Warst du auf dem South by Southwest oder wie?
Ja.
Gibt's, echt jetzt?
Nein, das ist, leider nicht. Ich war beruflich da. gibt es dort in Austin eine Region, die da sehr einfach mit der Zulassung arbeitet, und die Amerikaner sind da, glaube ich, auch wirklich Schmerzbefreier. Mhm. Die haben da einfach 100 Häuser gedruckt, ja. Und da leben Menschen drin und das Thema ist gegessen. Da gibt es sicherlich auch eine Art der Zulassung, die aber deutlich einfacher zu erwirken ist wie bei uns. Und dementsprechend ist es natürlich auch für uns, sag mal, deutsche oder europäische Hersteller wichtig, den amerikanischen Markt nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben auch eine Maschine drüben und drucken dort auch, weil wir einfach sehen, das Thema Zulassung ist dort deutlich einfacher. Mhm. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch nochmal das Thema der deutschen Überregulierung ansprechen und auch ein Stück weit die Bauindustrie in Schutz nehmen. Wir haben auch eine andere Bausubstanz als in Amerika.
Ja, absolut. Mhm.
Und es ist auch wichtig, dass man auch ein gewisses Standard hat, ein gewisses Mindestmaß an Anforderungen erfüllt. Wenn wir jetzt gerade auch in Erdbebenzonen gehen, die wir auch in Deutschland haben, braucht man natürlich eine gewisse Mindestanforderung an die Tragfähigkeit, ans Schubverhalten, an die Zugfestigkeiten, die auf die Materialien und Wände wirken. Und dementsprechend ist es völlig legitim, dass man Prüfungen macht. Ich glaube nur, der Umfang, der muss sich jetzt einfach einpendeln, dass er in einem Bereich ist, dass auch innovative Firmen und branchendisruptive Technologien die Möglichkeit haben, sich zu etablieren.
Man sagt doch auch, böse Zungen sagen doch über den Bauzustand in Amerika, das ist wie mit dem Pappdeckel
gebaut. Absolut, ne? Ja.
Also es hat einfach eine ganz andere Qualität als das, was wir hier auf die Beine stellen, sag ich mal.
Eigentlich komisch, dass in so einem Gebiet, was jetzt so naturkatastrophenbehaftet ist, dass dann sich das nie durchgesetzt hat, da aber. Ja, oder vielleicht gerade, damit man es schneller wieder aufbauen kann. Oder?
Ja, okay. Ja, ich glaube, es ist halt da einfach sehr, sehr stark regional abhängig getrieben.
Yeah.
Im Norden von Amerika wird ganz anders gebaut wie im Süden. Okay. Und gerade im Süden haben wir ja viele Hurricane-Belastungen. Mhm. Das ist schon ein Thema. Und ich glaube auch, dass wir im 3D-Druck, oder ich bin mir sicher, dass wir mit dem 3D-Druck eine Möglichkeit haben, auch wirklich nachhaltig zu bauen. Nachhaltigkeit im Sinne von, dass es halt dann auch mal eine gewisse Windlast übersteigt, einen gewissen Erdbebenstatus aushält und dass wir einfach da auch die Möglichkeiten haben, mit Beton eine substanzielle, sinnvolle Bauweise zu etablieren.
Mhm. Gibt es denn auch Überlegungen jetzt abseits von Beton? Also, dass ihr komplett andere Materialien verwendet?
Ja, ist ein sehr schwieriges Thema, da die Bauindustrie, also ich hatte vorhin kurz erklärt, wir lassen gerade die Bauart zu. Mhm. Wenn man jetzt da wirklich beginnt, auch ein neues Baumaterial zu entwickeln, dann wird das Ganze auch nochmal sehr, sehr kompliziert in Richtung Zulassung. Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, dass Beton ein sehr CO2-intensives Material ist. Ja. Als Gefühl dafür, dass so eine Studie, oder es gibt mehrere Studien, die variieren zwischen 6 und 8% der weltweiten CO2-Emissionen sind auf Zement zurückzuführen. Ja. Mhm. Dementsprechend ist es wahnsinnig wichtig, dass man Zement, das ist quasi das Kernmedium des Betons, einspart.
Mhm. Zementwerke sollen so Umwelt...
Sünder.
Genau. Ja, der Kalk wird quasi sehr stark erhitzt oder gebrannt, um dass der Zement entstehen kann. Und das ist halt eine Katastrophe, CO2-technisch. Mhm. Wir arbeiten mit sehr, sehr schonenden Betonen, die wenig Zement drin haben.
Okay.
Und das ist auch wirklich die Aufgabe der Materialhersteller. Ja, die großen Materialhersteller, die auch hier in Deutschland sitzen, die müssen bewusst damit reingehen, dass die Betone CO2 nachhaltiger werden. Konkret auf andere Materialien zu switchen, ist eine große Herausforderung.
Es muss ja ein Material sein, was feucht ist und was dann
genau
erhärtet durch die Trocknung. Ne?
Genau, das Material muss sich ja quasi auch, nachdem es Schicht auf Schicht abgelegt wurde, miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, es muss eine gewisse Feuchte haben und es muss gleichzeitig auch transportierbar sein über so eine Maschine. Das heißt, bei unserem Fall pumpbar. Überlegungen können dahin gehen, dass man beispielsweise Materialien nimmt, die teilweise lehmbasiert sind. Das ist quasi so in der Branche so eine Idee, die aber eher universitär aktuell verfolgt wird. Und zum anderen, grundlegend sind wir natürlich da offen, wenn es Materialien gibt, die dann eben nicht Beton heißen, aber die ähnlichen Eigenschaften erfüllen, ist es super wichtig, dann auch diesen Switch auf diese neuen Technologien und Materialien zu machen.
Mhm. Ist es eigentlich auch irgendwie materialsparend? Also verbraucht man weniger Masse an Beton an sich, als wenn man jetzt zu den konventionellen Fertigteilen, plattenartigen Fertigteilen arbeitet?
Es kommt quasi immer auf den Vergleichsbenchmark an, mit wem ich mich vergleiche. Wenn ich jetzt heute klassisch mein Gebäude maure, habe ich meistens irgendwie so einen 24er Stein oder einen 17,5er Stein. Das ist einfach so das vorgefertigte Maß. Und was wir natürlich machen können, ist, wir können, wenn wir unsere Wände wissen, die wir drucken, können wir genau bestimmen, was für eine statische Last diese Wände abtragen müssen und dementsprechend auch dann zentimetergenau den Querschnitt verschieben. Ja, also wenn wir wissen, die maximale Breite dieses Objektes ist 20 Zentimeter, können wir dementsprechend auch diese 20 Zentimeter drucken.
Ja, okay. Das ist ja auch dieses Overperform irgendwie so materialtechnisch, jetzt ein Gebäude, genau, was irgendwie gar nicht so viel tragen muss und dann ist es aber fast ausgelegt von der Stabilität, als müssten es jetzt 10 Stockwerke tragen. Das kann man damit natürlich vermeiden, ja, das stimmt.
Und zukünftig ist natürlich das Potenzial im 3D-Druck da, dass man auch bewusst in einzelnen Strukturen, also ich habe ja meistens Stützen im Gebäude drin oder gewisse Punkte, die mehr Last abtragen müssen, dass man die entsprechend breiter baut und alle Zwischenwände beispielsweise dann reduziert. Ja, also wenn man das hinbekommt, zukünftig bewusst die Wandquerschnitte dann anzupassen, gemäß den statisch tragenden Lasten, wäre das Ganze noch deutlich materialeffizienter. Mhm.
Okay. Sag mal, du hast gesagt, Carlos gibt es jetzt seit so einem guten halben Jahr, ne? Und in der Zeit habt ihr jetzt 3 Häuser, habe ich es richtig verstanden?
Genau.
Also realisiert.
Das erste war quasi noch als Putzmeister, wo wir das mit der Firma Strabag Zyplin hier aus Stuttgart gemacht haben. Und jetzt als Carlos haben wir 2 Objekte gedruckt, die sind Bayern beides. Ja.
Okay. Und was ist so die Zukunftsperspektive? Also könntet ihr wöchentlich theoretisch ein 6-Familienhaus hochziehen oder... Wie muss man sich das vorstellen?
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, ja. Wir haben jetzt, wie gesagt, 3 Maschinen hier in Deutschland und 1 in Amerika, bauen da gerade weitere Maschinen und befinden uns jetzt auch gerade wieder in den Zulassungsprozessen für weitere Gebäude, auch hier in der Stuttgarter Region. Ihr seid gerne eingeladen dann. Wenn ich mehr sagen kann.
Du kannst mir eine Exkursion hin organisieren.
Super gerne. Ja. Und genau, was halt natürlich jetzt gerade dieser Zeitfresser ist, ist das Thema der Zulassung. Ich muss die Projekte vorbereiten, ich muss die Abstimmung mit den lokalen Behörden haben. Und gleichzeitig ist das Thema der Kosten, ich hatte es vorhin kurz erklärt, aktuell noch höher. Dementsprechend ist jetzt nicht das Ziel, dass wir ein Gebäude nach dem anderen gerade jetzt drucken, sondern wirklich auch viel lernen. Wir müssen verstehen, wie kann ich denn sinnvoll einen Schlitz schlagen? Wie kann ich sinnvoll meine Statusgebäude so anpassen, dass die Wand nur da ist, wo auch wirklich Lastabtrag da ist? Und das ist auch der Grund, warum wir gerade selbst drucken. Um möglichst wirklich viel über die Baustellen zu lernen, über den Prozess zu lernen und uns einfach mit der Industrie weiterzuentwickeln. Es bringt da nichts, wenn man irgendwie einen Innovationshub macht und ein Produkt auf den Markt schmeißt und sagt, hier, das war's, danke. Wenn man heute auf den Baustellen ist, ist es meistens ja auch eine, sagen wir mal, etwas ältere Branche. Man weiß ja auch, dass ein sehr starker Fachkräftemangel da ist. Und man muss natürlich dann auch diese Innovationen so ranführen, dass es für die Folgegewerke und auch die vorausarbeitenden Gewerke kein Mehraufwand entsteht, sondern dass man wirklich Hand in Hand diesen Innovationsschub dann auf den Baustellen voranbringt. Deswegen ist gerade nicht unser Ziel, jedes Woche ein Objekt zu machen, schon sehr viele, aber dann auch die wirklich integriert zu haben mit den bauausführenden Firmen, mit den Nachfolgegewerken, mit den Planern, mit den Bauherren, dass auch wirklich jeder Mehrwert bekommt durch das Projekt.
Und die Häuser, die ihr jetzt hier schon hochgezogen habt, sind die bewohnt?
Ja, die sind bisher alle noch nicht bewohnt. Das liegt einfach daran, dass die Nachfolgegewerke jetzt gerade noch in dem Ausbau sind. Genau. Die erste Halle, die wir jetzt gedruckt haben hier in Stuttgart, das ist war eine Kaltlagerhalle, also eine Halle, die quasi als logistischen Zwischenspeicher genutzt wird, die ist gerade jetzt schon in Nutzung.
Und damit aber irgendwann so dieser Durchbruch auf der Fläche gelingt, was müsste dafür passieren? Oder gibt es Dinge, die das verhindern? Oder liegt es jetzt nur daran, dass Firmen wie ihr noch nicht lange genug machen, um dann diese Kapazitäten abdecken zu können? Oder wann kommt dieser Durchbruch auf der Fläche, sage ich mal?
Man muss da auch ehrlich sein, die Technologie muss sich noch entwickeln. Wir sind in einem Stadium, wo wir sagen, es ist bewiesen, dass wir das Potenzial haben, zu einem sinnvollen Massenmedium zu entwickeln. Aber das muss man auch mal noch flächendeckend nachweisen. Das ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir wirklich auch die Bauherren, die Endkunden überzeugen können, die Technologie bietet einen Mehrwert und dann eben das Thema der Wirtschaftlichkeit. Die Bauindustrie ist knallhart preisgetrieben. Es gibt ja ein Submissionsverfahren, wo normalerweise Objekte dann eben auch an den preisgünstigsten vergeben werden und bis solche Technologien mit dem Thema Zulassung auch wirklich preisgünstiger sind, da muss man einfach das Ganze auch nachweisen können. Man muss zu den großen Playern hingehen können und das Ganze auch publizieren.
Jetzt habe ich direkt hier unseren Präsidenten im Ohr, der ein ganz großer Verfechter von der Baukultur ist. Die geht da schon verloren, oder? Also ich sage jetzt mal so die architektonische Vielfalt, die Baukultur, das, also so stelle ich es mir vor. Ja, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist.
Das ist noch jetzt Frage formuliert, da Wiener Sander als Aussage sagt. Die geht da schon verloren.
Dann sieht es zumindest von meinem inneren Auge alles sehr ähnlich aus, sage ich jetzt mal.
Ja, also das ist, glaube ich, verfahrensabhängig tatsächlich. Mhm. Wenn man sich überlegt, wo der 3D-Druck herkommt, die Idee des 3D-Drucks ist ja, eine Formvielfalt zu geben. Ja? Das heißt, man möchte wirklich auch den Architektonen klassisch im 3D-Druck die Möglichkeit geben, neue Dimensionen oder neue Geometrien zu bauen. Es gibt Verfahren bei uns in der Branche, die sich bewusst darauf spezialisiert haben, neue Formen in die Bauindustrie reinzubekommen. Ja, die drucken dann Kurven, Überhänge, Winkel. Und dadurch, würde ich sagen, ist im 3D-Druck schon die Möglichkeit da, wirklich auch eine gewisse Formfreiheit zu erzielen, die auch optisch einzigartig ist. Ja. Da gibt es spezielle Firmen drauf. In Amerika ist es auch ein sehr starker, ich sag mal, Hype, ja, bewusst dann solche tollen architektonischen Grundsätze einzubinden.
Okay, also es sieht nicht alles wie ein Betonbunker aus, sondern man hat schon die Möglichkeit, auch gestalterisch eben.
Absolut, ja.
Aber könnte der Roboter was dann auch so, wenn die Wand an sich gedruckt ist, dann sich da vorstellen, einen anderen Winkel einnehmen und dann quasi so drauf noch einfach so ein Ornament drucken oder so?
Witold, man sieht es jetzt nicht, was du machst. Der fuchtelt hier mit den Armen rum.
Weißt du, man könnte auch, wenn man dann diese gedruckte Wand hat, könnte der Roboter sich auch da vorstellen und so einfach so wie rein auf so einer künstlerischen Ebene, sage ich mal, es von außen nicht nur ein Graffiti farblich rauf sprühen, sondern quasi so eine Art 3D-Ornamentik erstellen.
Es gibt bewusst Hersteller, die sich im 3D-Druck auch von Beton und von Mörtel genau darauf spezialisiert haben, und zwar eine architektonische Vielfalt zu bilden. Ach, da gibt es Fassadenelemente, gibt es auch zwei, drei gute Hersteller, die inzwischen auch schon Stadien von außen diese Fassadenelemente gedruckt haben, wo jedes Fassadenelement eine einzelne Form hat und die entsprechend dann customized auf das Stadion drauf bekommen. Also es ist schon bewusst Nischensegmente und bewusste Hersteller, die sich genau auf das spezialisiert haben, was 3D-Druck in der Ursprungsdefinition ist, und zwar Formfreiheit.
Mhm. Weil da sehe ich so aus dieser Deko-künstlerischen Perspektive, sehe ich da ganz viel Potenzial. Weißt du, wenn der Roboter dann so richtig krasse Kunstwerke noch von außen auf die Wand drauf machen kann, da müsste ja voll viel dann gehen eigentlich. So.
Weiß nicht, sieht dann total kitschig alles aus.
Und es muss halt gut gemacht sein.
So. Dafür gibt es sicherlich einen Markt, ne?
Ja, bestimmt, das stimmt.
Also ein Projekt, was schon, ich glaube, seit 4, 5 Jahren vorhanden ist, ist in Frankreich der L'Oréal-Gründer. Der hat sich eine freischwebende Treppe quasi drucken lassen aus einem sehr hohen Beton, sehr starken Beton, einem UHPC. Das ist nichts, was jetzt klassisch in der Massenproduktion angewitzt wird, aber die Treppe sieht wahnsinnig aus und ich würde sagen, das hat schon eine architektonische und eine baukunstuelle Perspektive, denn man kann jetzt mal auch die Möglichkeit bieten, einem Architekten oder auch einem Planer, dass er eine gewisse Formfreiheit mit Beton erzielen kann. Beton wird ja sonst immer quasi geschalt und die Schalelemente sind rechteckig. Wenn man das Ganze rund machen möchte, ist es ein sehr, sehr hoher Mehraufwand. Ich vergleiche wieder mit den Kelchstützen in Stuttgart. Dementsprechend, das ist schon, hat schon ein cooles Potenzial, auch in dem Bereich der Formfreiheit aktiv zu sein. Ist nicht unser Fokus, aber es gibt sehr viele Hersteller, die das Ganze auch aktiv bewerten.
Und das heißt jetzt so perspektivisch, bis wann rechnet ihr damit, so eine Zulassung zu bekommen? Also jetzt nicht eine projektbezogene, sondern wirklich eine grundsätzliche Zulassung.
Ja. Das Ziel ist, dass es dann Ende nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres funktioniert. Mhm. In Deutschland natürlich sind wir da jetzt gerade in Austausch mit den Zulassungsbehörden. Ist natürlich dann immer ein iterativer Prozess. Ja. Je nachdem, wie abhängig das Ganze dann auch, was wir Tests nachweisen müssen. Wir sind aber sehr optimistisch, dass wir da gut vorankommen, weil wir eben auch schon sehr lange die Branche bespielen und das Ganze auch als Putzmeister schon sehr intensiv können und tun.
Ja, ja. Okay, das heißt, ab, ich sag mal, 2026 wäre es möglich, ganze Städte zu drucken.
Das ist eine überspitzte Frage. Ich beantworte trotzdem mit Ja. Natürlich, man muss bewusst wissen, was man drucken möchte. Mhm. Ein Dach zu drucken wird noch längere Zeit brauchen. Eine Decke zu drucken wird längere Zeit brauchen. Ich werde auch immer gewisse Objekte haben, die ich im Holzbau machen möchte. Ich werde Objekte haben, die ich auch gerne gemauert haben möchte. Aber tendenziell ja. Ich bin sehr überzeugt davon, dass man zukünftig deutlich mehr 3D-gedruckte Objekte auch Deutschland und weltweit sehen wird. Die Frage ist, ob man sie sehen möchte oder auch bewusst sehen möchte, weil der Klassiker ist schon, dass draußen ein Dämmsystem draufkommt und innen wird das Ganze verputzt. Wenn wir uns die Wand hier hinter uns anschauen, weiß man auch nicht, aus welchem Material die ist. Dementsprechend, ob man es wirklich auch sieht, ist die andere Frage. Mit Ausnahme, wie toll, wenn deine Idee zum Tragen kommt, dass man das Ganze auch optisch verzieren möchte, dann gibt es schon einen Use Case dafür.
Okay, aber zumindest, sage ich mal so, auf Quartiersebene zu planen und dann auch, wir haben ja vorhin über die Schnittstelle gesprochen, den Quartiersplan weiterzugeben und dann kann der auch wirklich in auch wirklich komplexere Räume erschaffen. Das wird wahrscheinlich dann schon gehen.
Ja, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, dann auch ganze Quartiere zu drucken. Wir sind gerade aktiv an einem Projekt hier in Stuttgart dran, was in diesen Bereich rangeht. Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Das ist aber auch mit einem der größten Player hier in der Region oder mit dem größten Player in der Region, wo wir dann auch wirklich dann zeigen können, dass wir das auch auf wirklich größerer Ebene machen können und auch schon hier in Stuttgart dann realisieren können.
Super.
Okay. Und sag mal, Robin, kannst du so ein bisschen skizzieren oder kannst du abwägen oder schon beschreiben, inwiefern sich so bestimmte Berufe dadurch verändern werden? Also ist es einfach nur, muss der Planer dann einfach nur in einem anderen Programm das Haus erstellen und das war's? Oder verändern sich bestimmte Berufe dadurch auch?
Ich würde gerne einen Schritt zurück machen, wenn das okay ist. Und ich glaube, dass in Summe sich die Bauindustrie von den Jobprofilen her ändern muss. Und zwar dann aktuell ist es wirklich stark, dass die verschiedenen Gewerke gewerkspezifisch arbeiten. Ja, der Betonbauer kümmert sich um seinen Beton, der Maurer um seine Wand, der Fensterbauer um sein Fenster und der Elektriker um seine Schlitze und seine elektrischen Leitungen. Und es wäre super, wenn wir es hinbekommen würden, in der Bauindustrie in Summe Gebäude oder auch Infrastrukturprojekte gesamtheitlich zu planen. BIM ist ein Tool dafür. Mhm. Und wenn wir das hinbekommen, dann werden die Schnittstellen einfacher und in Summe kriegen wir es hin, dass Projekte günstiger werden, auch im Zeitplan geschafft werden und dass die Bauindustrie sich in Summe weiterentwickelt. Das ist ähnlich wie bei uns im 3D-Druck. Wir versuchen, die Objekte wirklich ganzheitlich anzuschauen und möglichst früh Input zu liefern, wie man für diese konkrete Baumtechnologie einen ganzheitlichen Plan zu entwickeln kann. Und das ist super wichtig. Dementsprechend erwarte ich schon, dass sich der Beruf des Planers und auch des Architekten Richtung 3D-Druck verändern wird. Ich glaube, der größere Mehrwert ist allerdings später auf den Baustellen zu sehen. Ja. Ich hatte vorhin schon eingangs gesagt, dass wir einen brutalen Fachkräftemangel haben. Wir haben es ja in den letzten 2-3 Jahren gesehen. Das Ziel war immer, 400.000 Wohnungen zu bauen. Wir waren im Bereich von 230 bis zu 190.000. Liegt unter anderem natürlich an den Zinsen, zum anderen aber auch daran, dass einfach der Bedarf an Arbeitskräften sehr hoch ist in Deutschland oder auch europaweit. Und wir können den Maurern eine Perspektive bieten und sagen, wer neu in die Branche gehen möchte, ist natürlich viel attraktiver, wenn ich einen großen Roboter als mein Mauerobjekt habe, den ich bedienen kann, anstatt klassisch, ich sage jetzt mal, Steine zu schleppen, überspitzt gesagt. Ja. Das heißt, das Profil auf der Baustelle zu arbeiten, wenn ich einen Roboter habe, ist deutlich attraktiver. Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Leute gewinnen können für die Branche. Unser Team ist auch super interdisziplinär besetzt mit vielen jungen Leuten, die wieder Lust haben auf die Branche. Ich selbst war aus der Branche draußen, bin über den 3D-Druck wieder reingekommen und sehe einfach wahnsinniges Potenzial, dass das Ganze in der Baubranche gut tut, innovativer zu gestalten und dementsprechend auch die Jobprofile, die du beschrieben hast, attraktiver zu machen. Mhm.
Also heißt aber zusammenfassend, jetzt für den Bauingenieur oder auch für den Architekten wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dadurch ändern. Ne? Die meisten planen ja mittlerweile auch schon im BIM, muss man sagen. Das heißt, es muss einfach bei der Planung noch präziser festgelegt werden, schon im Vorhinein, was wohin muss. Der wirklich wahnsinnig große Mehrwert ist aber tatsächlich fürs Handwerk, oder? Doch. Wenn ich es richtig verstehe.
Dafür ist aufzugehen, ja.
Ja, weil da haben wir ja auch diesen massiven, also wir haben auch ne, natürlich bei den planenden Berufen diesen massiven Fachkräftemangel, aber insbesondere ja auch in dem Bereich.
Genau. Und ich glaube, dass natürlich diese BIM-Nutzung oder die 3D-Nutzung ist bei Großobjekten schon gang und gäbe. Mhm. Beim einzelnen Häuslebauer oder im Mehrfamilienhausbau ist es nicht der Standard. Und es hilft aber einfach allen in der Branche, wenn wir wirklich Zeit investieren in die Planung und dann eben auch Zeit sparen, wenn es um die Umsetzung des Gebäudes geht und auch Kosten sparen. Und ich glaube, das ist der große Mehrwert. Deswegen brauchen wir auch motivierte, intelligente und smarte Planer, Architekten und Ingenieure, die bewusst mit uns so einen Prozess durchspielen und Fragen klären, wie bekomme ich einen Schlitz in die Wand rein, wo brauche ich meinen Schlitz, zu welchem Zeitpunkt. Das sind, glaube ich, so Fragen, die wir einfach mit den Ingenieuren, die da wirklich bewusst vorausdenken, innovativ sein wollen, auch entlang der Wertschöpfungskette beantworten müssen.
Jetzt haben wir ganz viel über Neubau gesprochen. Ne? Ja. Wie sieht es denn aus jetzt gerade bei Aufstockungen oder so? Ist es ebenfalls möglich mit dem Roboter? Also kann der da ranfahren und dann einfach obendrauf noch was bauen? Oder?
Ja, technisch würde das funktionieren. Wir haben das bisher noch nicht im Real getestet. Aber grundlegend funktioniert das Ganze. Es ist natürlich immer eine Frage, aus welchem Material möchte ich beispielsweise eine Aufstockung machen. Im Normalfall sind Gebäude ja statisch bemessen und eine Aufstockung sollte meistens möglichst leicht sein. Beton als Medium ist sehr schwer. Da gibt es sicherlich auch technologisch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise mit einer hybriden Bauweise das zu lösen. Ich bin übrigens ein absoluter Fan davon, dass man mehrere Bauweisen kombiniert. Ja. Mhm. Nicht immer dieses monopolistische, jetzt 3D-Druck und jetzt machen wir alles in 3D-Druck. Mhm. Sondern dass man wirklich schaut, für welche Anwendungen bietet sich welche Bauart und welches Baumaterial an, um die Vorteile dieser verschiedenen Methoden zu kombinieren.
Und das Holzhybrid ist ja auch so voll im Kommen. Und da
absolut,
kann man,
ja. Voll, und im Bereich der Aufstockung würde ich jetzt auch vom Gefühl her sagen, gibt es sicherlich auch sehr gute Alternativen dazu.
Mhm. Und wann saniert jetzt der Roboter selbstständig Häuser?
Das wäre der nächste Use Case.
Schade.
Ja, wobei ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Industrie sich da inzwischen weiterentwickelt. Es gibt, ich gehe jetzt ein bisschen weiter raus aus dem 3D-Druck im Bereich des Robotics auf der Baustelle. Es gibt inzwischen Roboter, die dann über Kopf die Durchbrüche machen, die Schlitze schlagen, vielleicht bei euch zu Hause dann auch zum Anwenden kommen würden. Aber die sind alle noch in der, sag mal, Forschungsentwicklungsphase, wie wir das gerade auch sind. Aber generell sieht man, dass die Automatisierung auf den Baustellen zunimmt. Und die muss auch zwingend zunehmen. Wenn man draußen ist, sieht man das einfach ganz deutlich.
Ja, vor allem jetzt auch gerade bezüglich Bauen im Bestand. Ne? Wir haben einfach jetzt auch diese geburtenstarken Jahrgänge. Da kommt einfach auch so viel Material auf den Markt, sag ich mal, was jetzt die ganzen Häuser und so angeht. Oder auch Wohnungen. Und die zu renovieren oder in Schuss zu bringen, das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ist super kostenintensiv, muss man sagen. Und genau das, was du angesprochen hast, du kriegst einfach auch keine gut qualifizierten Handwerker. Ja. Also wenn du da einen an der Hand hast, dann wird der quasi, der verdient sich eine goldene Nase, weil du zahlst dem alles. Hauptsache, der macht's, ja, so ungefähr. Und da muss einfach auf jeden Fall ein neues System her. Das kann so nicht auf Dauer funktionieren.
Und ich glaube, das Thema der Termintreue ist gerade immer noch ein sehr großes Thema, wenn ich einzelne Gewerke habe. Ja. Das gilt es immer zu berücksichtigen. Je mehr man automatisiert, desto termintreuer kann man auch arbeiten, weil diese menschliche Komponente, ich bleibe zu Hause oder bin krank oder fall aus, wird dadurch ja reduziert.
Mhm. Hey, richtig spannend.
Ja, voll. Gut, Davina, dann stell doch bitte die wichtigste Frage zum Schluss.
Ja, Robin, pass auf. Immer zum Schluss stellen wir unseren Gästen eine Abschlussfrage und bitten wir, in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was jetzt unsere Hörer und Hörerinnen im besten Fall aus dieser Folge mitnehmen sollen. Wie könntest du das zusammenfassen, unsere jetzige Folge?
Grundlegend würde ich mir wünschen, dass wir als Bauindustrie offener sind für neue Technologien, uns bereit erklären, neue Sachen zu erproben und weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, ich habe in dem Podcast gezeigt, dass wir die Möglichkeit bieten, mit dem 3D-Druck genau diese Vorteile zu nutzen. Wichtig ist es, glaube ich, dass man nicht fragmentiert in einzelnen Silos auf den Baustellen und in Ingenieurbüros arbeitet, sondern gemeinschaftlich an Konzepten und Lösungen für die Industrie sucht, um Themen wie Nachhaltigkeit und Fachkräftemangel dementsprechend gegenzuwirken. Und ich hoffe, dass jeder Mithörer das Potenzial gesehen hat, dass wir im 3D-Druck oder mit dem 3D-Druck eine Möglichkeit bieten, Innovation in eine relativ konventionelle Branche zu bekommen und dementsprechend auch die Lust auf die Branche hochgehalten habe.
Cool.
Super, sehr schön.
Hört sich richtig gut an.
Robin, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
War eine tolle Folge.
Ja, war echt toll. War richtig spannend. Vielen Dank dir.
Danke, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Super.
So, Witold, wieder eine Folge mehr. Wie fandest du's?
Ich fand's richtig gut. Ich muss ja dazu sagen, ich habe den Robin ja schon mal gehört beim Vortrag. Und mir ist damals schon aufgegangen, dass er das Thema irgendwie extrem gut erklären kann. Irgendwie ist er nicht nur Bauingenieur, habe ich das Gefühl, sondern auch Sprachingenieur, weil ich finde, er hat so die Gabe, richtig auf den Punkt die Dinge zu erklären in perfekt abgeschlossenen Sätzen.
Absolut. Und was mir tatsächlich aufgefallen ist, also ich bin gar nicht drin im Thema und ich habe trotzdem alles nachvollziehen und verstehen können. Mhm. Also ich finde, er hat die Gabe, das mit relativ einfachen Worten total verständlich auch dem nicht technisch avisierten Menschen irgendwie nahezubringen.
Und mich würde es natürlich extrem interessieren, weißt du, nochmal in so ein Gebäude irgendwie reingehen zu können, um dann auch so zu fühlen, wie sich das so anfühlt, wenn die Wände halt so gedruckt sind, weil man sieht ja, vielleicht können das auch alle nochmal Bilder googeln, weil man sieht ja dann schon diese Rillen immer. Also man sieht ja diese, das hat so eine ganz komisch wie so eine organische Form. Weil du siehst ja immer, dass diese Schichten so aufeinander gespritzt wurden. Und das würde mich voll interessieren, wenn man dann in so einem Gebäude ist und es ist nicht verputzt und tapeziert, wie das dann aussieht. Ob das dann, weißt du, einen eher so erinnert an so eine natürliche organische Form oder ob das irgendwie irritiert.
Künstlich wirkt oder so, ja. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein guter Aufhänger, dass wir da auf jeden Fall mal so ein Gebäude besuchen müssen.
Ja, voll gerne. Schön. Richtig gute Folge.
Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke euch.
Und ciao.
Der Inchcast ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg.